SR Info. Bilanz am Mittag.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Einer bleibt in Großbritannien auf jeden Fall im Amt. Der berühmte Hauskater Larry residiert weiterhin in 10 Downing Street, auch wenn heute vermutlich Premier Rishi Sunak abgewählt wird. Die Wahlen auf der Insel sind gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über den umkämpften Haushalt für 2025 und über den sogenannten Wolfsgruß der türkischen Rechtsextremisten. Der sorgt für diplomatische Verwicklungen zwischen der Türkei und Deutschland. Jetzt läuft sie, die Parlamentswahl in Großbritannien. Um 7 Uhr britischer Zeit wurden die Wahllokale geöffnet. Gut 46 Millionen Menschen sind zur Wahl aufgerufen. Jeder und jede hat eine Stimme und wer als Kandidat oder Kandidatin im Wahlkreis die meisten Stimmen bekommt, gewinnt das Mandat für das Unterhaus. The winner takes it all. Die Meinungsforschungsinstitute erwarten einen haushohen Sieg für die Labour-Partei. Deren Chef Keir Starmer könnte also tatsächlich Rishi Sunak von den Tories in der Downing Street beerben. Unser Korrespondent Sven Lohmann beobachtet in London die Wahl. Herr Lohmann, rennen die Briten den Wahlhelfern die Bude ein, um die Tories nach 14 Jahren an der Regierung abzuwählen?
Ja, das haben wir heute Morgen nicht beobachten können. Also jetzt keine langen Schlangen vor den Wahllokalen. Insgesamt gibt es hier im Land auch keine große Euphorie, sondern es gibt eher so eine Art von Frust und Müdigkeit über die Politik der vergangenen Jahre. Und wenn man so Prognosen Glauben schenken kann, die sich mit der Wahlbeteiligung beschäftigen, dann dürfte die Wahlbeteiligung auch eher gering sein. Aber natürlich ist so eine Art von Hoffnung da bei den meisten Briten, dass es bei dieser Wahl zu einem Wechsel kommen wird.
Frust und Müdigkeit, sagen Sie, was sind denn die wichtigsten Punkte? Warum sind die meisten Britinnen und Briten offenbar reif für einen Regierungswechsel?
Ja, die meisten haben einfach das Gefühl, dass sich ihr Leben nicht verbessert hat, dass es ihnen sogar schlechter geht als vor 14 Jahren, als die konservative Partei an die Regierung gekommen ist. Und das liegt vor allem daran, dass die konservative Partei dem Land erstmal einen enormen Sparkurs verschafft hat, obwohl sie was anderes versprochen hat. Und das zog sich dann weiter. Es wurde relativ viel versprochen und nicht eingehalten. Dann gab es so eine Art von Hoffnungsschimmer bei einigen, der Brexit könnte doch unsere Lebenssituation verbessern. Auch das ist nicht eingetreten. Und wenn man sich die konservative Partei in den letzten Jahren anguckt, dann waren da mehr Skandale als ernsthafte Politik. Und all das hat zu einem großen Frust geführt, dass man jetzt auch sagt, mal ganz sprichwörtlich und salopp gesagt, wir haben die Nase voll von den Konservativen.
Und was will Keir Starmer mit seiner Labour-Partei jetzt konkret anders machen in den nächsten Jahren?
Ja, also er hat nicht ganz viel Handlungsspielraum, weil die Staatskasse ist leer und all das, was er angehen müsste, nämlich zum Beispiel die Sozialsysteme verbessern, das kostet Geld, das hat er nicht. Er setzt vor allem auf eine Art langfristiges Wirtschaftswachstum, also er verspricht sogar, die stärkste Wirtschaftsnation bei den G7 zu werden. Er möchte das Leben verbessern. Den ganz konkreten Plan hat er dazu nicht präsentiert, aber was schon mal klar ist aus dem, was er versprochen hat, er möchte vor allem den Menschen mehr Geld wieder ins Portemonnaie geben, also ihr Leben verbessern. Und er macht so eine Art von steuerlicher Umverteilung auch. Er möchte die Steuern nicht erhöhen. Viele Experten glauben, das muss er, weil er kann ja, er hat ja sonst keinen Handlungsspielraum, aber er möchte wahrscheinlich so eine Art von Umverteilung machen. Und sein ganz großes Problem ist, er braucht natürlich etwas, womit er auch schnell Erfolge erzielen kann. Da hat er sich ein Thema rausgesucht, nämlich es gibt ja hier Privatschulen, die zahlen keine Mehrwertsteuer. Das soll künftig passieren. Und er möchte dieses Geld nehmen, um den staatlichen Schulen wieder mehr Lehrer und mehr Equipment zu geben, sodass da vielleicht auch schnell mal was spürbar ist für die Menschen in Großbritannien.
Wenn Labour nun tatsächlich gewinnt, wonach es ja stark aussieht, was könnte das für die künftige Zusammenarbeit mit der EU bedeuten? Brexit rückabwickeln doch wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, den Brexit wird er nicht rückabwickeln. Das hat er ausgeschlossen, sowohl in die EU zurückzukehren, als auch in die Zollunion zurückzukehren. Aber was er schon auch angekündigt hat, ist, dass er ein partnerschaftliches Verhältnis mit der EU haben möchte. Das werden wahrscheinlich dann so Themen sein wie in der Sicherheitspolitik und auch in der Energiepolitik, wo er auf die EU zugehen wird, aber auch ganz konkret auf Deutschland zugehen wird, um sozusagen auch das untereinander wieder zu verbessern, was ja auch arg gelitten hat unter Boris Johnson vor einigen Jahren.
Die Wahlen zum britischen Unterhaus laufen. Sven Lohmann hat uns informiert, live in der SR-Info-Bilanz am Mittag. Wenn die Wahllokale auf der Insel heute Abend um 23 Uhr unserer Zeit schließen, dürfte im Kanzleramt noch das Licht anbleiben. Denn in Berlin stellt sich der eine oder andere auf eine Nachtschicht ein. Bis morgen früh soll der Entwurf für den berühmten umstrittenen Haushalt 2025 stehen. Das hat der Kanzler seiner SPD offenbar zugesagt. Aber ob die Verhandlungen zwischen Olaf Scholz, Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck bis dahin wirklich Erfolg haben? Fragezeichen. Umkämpft ist, nach allem, was man hört, vor allem der Sozialetat, der ja besonders den Genossinnen und Genossen von der SPD am Herzen liegt. Sabine Henkel hat den Puls der SPD gefühlt angesichts von Haushaltsverhandlungen, die ihre Kernanliegen betreffen.
Der Kanzler übt sich in Autosuggestion. Er selbst nennt es Zuversicht. So zieht er von einem SPD-Sommerfest zum nächsten. Die sind Tradition, gehören halt dazu. Die Stimmung? So lala. Denn die SPD muckt auf, hat Olaf Scholz unter Druck gesetzt. Es ist das erste Mal in seiner Zeit als Kanzler, dass die eigenen Leute, die Sozialdemokraten, laut werden. Sie stellen Bedingungen. Scholz soll bloß nicht nachgeben im Haushaltsstreit.
Auf gar keinen Fall darf passieren, dass wir uns aus der Krise heraussparen,
sagt Caroline Wagner, SPD-Abgeordnete aus Regensburg. Mit besten Grüßen an Christian Lindner. Der Finanzminister steht auf der Schuldenbremse. Das passt nicht zu dem, was die SPD will. Investitionen, Geld für Soziales. Und Scholz? Er gilt als einer der größten Anhänger der Schuldenbremse. Als Finanzminister im Kabinett Merkel war er die personifizierte schwarze Null. Aber das waren andere Zeiten. Jetzt ist Krise und eine Haushaltsaufstellung schwer wie selten. Noch dazu liegt der SPD das Europawahlergebnis schwer im Magen. 13,9%. Das muss man erst mal verdauen. Dabei haben die Sozialdemokraten ihre Klientel wieder entdeckt und Kürzungen im sozialen Bereich zum No-Go erklärt. An diesem Ziel wird der Kanzler von den eigenen Leuten gemessen werden. Auch von Juso-Chef Philipp Thürmer.
Er hat die komplette Rückendeckung der Partei, hier klare Kante gegen die FDP zu zeigen. Und ich bin mir sicher, dass er dafür sorgen wird, dass wir da einen zukunftsfähigen Haushalt aufgestellt bekommen.
Ähnlich optimistisch äußern sich mittlerweile auch andere in der SPD. Der Ton hat sich entschärft, nachdem es in einer Sitzung mal richtig geknallt hatte. Aber der Druck ist noch da und Fraktionschef Mützenich hat ihn nochmal erhöht. Für Freitagmorgen 7 Uhr hat er zu einer Sondersitzung alle zusammengerufen, auch den Bundeskanzler. Mützenich will dann Ergebnisse sehen, mindestens aber eine klare Haushaltsskizze.
Naja, ich meine, das ist ganz einfach. Wenn die Sommerpause beginnt, dann werden die Abgeordneten in ihren Wahlkreisen gefragt, was bringt ihr mit aus Berlin?
Am besten Geld für Kinderbetreuung, Pflege, Energie oder Mobilität. Für Investitionen, die das Land voranbringen und nicht kaputt sparen, wie sie in der SPD sagen. Dass die Koalitionsfreunde in der FDP das anders sehen und sich längst nicht so überzeugt präsentieren, dass der Haushalt am Freitag steht, geschenkt. Das kann schließlich auch nur Taktik sein. Also Zuversicht, auch bei Dirk Wiese aus dem Hochsauerland.
Ich glaube, dass wir dem Bundeskanzler für diese Verhandlungen nochmal den Rücken gestärkt haben. Und die einzigste Vorgabe, die er von uns für Freitag hat, ist nicht um 18 Uhr.
Das dürfte wohl klappen, denn um 18 Uhr will Olaf Scholz beim Viertelfinale der Europameisterschaft auf der Tribüne in Stuttgart sitzen. Voller Zuversicht natürlich.
Der Haushalt für 2025, das ist die eine große Baustelle, die die Bundesregierung gerade dringend abräumen muss. Die andere heißt Dynamisierungspaket und soll die Wirtschaft ankurbeln. Und auch darüber wird noch gebrütet, wie Martin Polanski berichtet.
Bundeskanzler Olaf Scholz gab sich gestern bei der Regierungsbefragung im Bundestag demonstrativ zuversichtlich.
Das kriegen wir hin.
Es ging um das sogenannte Dynamisierungspaket, die geplanten Maßnahmen, um der schwächelnden deutschen Wirtschaft neuen Schwung zu geben. Das Dynamisierungspaket soll zusammen mit dem Haushaltsentwurf präsentiert werden, so das erklärte Ziel von Bundeskanzler Scholz, Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck.
Das sogenannte Dynamisierungspaket, also mehr Impulse für Deutschlands Wirtschaftsaufschwung zu geben, ist weit vorangeschritten. Wir rechnen tatsächlich mit, das ist ja noch nicht ganz finalisiert, aber mit deutlichen Impulsen für die Wirtschaft, die also auch messbar sind und das Wirtschaftswachstum schon im nächsten Jahr anheben können.
Das wäre auch dringend nötig. Für das laufende Jahr geht die Bundesregierung nur von 0,3% Wachstum aus. Für 2025 rechnet sie bislang mit 1%. Deutschland hinkt den anderen Industrieländern zum Teil deutlich hinterher. Vor allem die FDP hatte gefordert, die Haushaltsverhandlungen mit einem Wachstumspaket zu verknüpfen. 12 Punkte für eine sogenannte Wirtschaftswende legte das FDP-Präsidium im April vor. Steuerentlastungen, keine neuen Sozialleistungen, Rente mit 63 abschaffen, so einige Forderungen. Insbesondere aus der SPD kam zum Teil harsche Ablehnung. Aber die drei Koalitionsspitzen Scholz, Habeck und Lindner haben in vielen Dreierrunden ausgelotet, worauf sie sich verständigen können. Und in der Regierungsbefragung ließ Olaf Scholz gestern durchblicken, dass bei den Steuern etwas getan werden soll.
Ja, wir haben ganz konkret Steuerentlastung vor, zum Beispiel was Forschungsförderung betrifft und die Dinge, die damit zusammenhängen, oder Abschreibungsmöglichkeiten. Und deshalb können Sie sicher sein, Sie müssen nur noch ein bisschen warten, dann sehen Sie alle diese Dinge.
Wahrscheinlich ist, dass die verbesserten Abschreibungsmöglichkeiten für Unternehmen durch das sogenannte Wachstumschancengesetz ausgeweitet bzw. verlängert werden. Das soll mehr Spielraum für Investitionen schaffen. Andere mögliche Schwerpunkte des Pakets, Arbeitsanreize für Bürgergeldempfänger und auch für Beschäftigte nah am Rentenalter, das soll dem Arbeitskräftemangel entgegenwirken. Und auch in Sachen Bürokratieabbau dürfte das Paket neue Vorschläge enthalten. Eins ist allerdings nicht zu erwarten, ein großes schuldenfinanziertes Investitionsprogramm, wie es von SPD und Grünen immer wieder gefordert wird. Denn FDP-Finanzminister Christian Lindner geht da nicht mit.
Wertschöpfung und Wachstum kommen nicht von Umverteilung und Subventionen.
Nach Lindners Überzeugung muss sich auch das Dynamisierungspaket an den Möglichkeiten des Haushalts orientieren und die seien wegen der Schuldenbremse nun mal begrenzt. Statt neuer Kredite brauche es klare Prioritäten, so der Finanzminister.
Nächste Woche ist NATO-Gipfel in Washington. Da stehen viele Themen auf dem Zettel, das liebe Geld, die Bedrohung durch Russland. Bestimmt werden auch die Vertreter des neuen Mitgliedslands Schweden herzlich begrüßt. Und Langzeitgeneralsekretär Jens Stoltenberg wiederum wird verabschiedet. Und dann gilt es noch, einen besonderen Termin zu würdigen. 75 Jahre Verteidigungsbündnis NATO. Dazu gab es heute auch eine Debatte im Bundestag. Mario Kubina.
Happy Birthday NATO, 75 Jahre, das erfolgreichste Verteidigungsbündnis, das diese Welt je gesehen hat.
Ruft der CDU-Abgeordnete Peter Bayer in den Plenarsaal. Aber in Feierlaune ist im Bundestag niemand angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine und den Folgen auch für das westliche Bündnis.
Uns werden unsere Kinder irgendwann fragen, und zwar nicht in 75 Jahren, wenn wir wahrscheinlich alle nicht mehr hier sein werden, sondern in 5. In 10, in 15 Jahren. Und was habt ihr getan, um unsere Demokratie, unsere Freiheit zu schützen?
Eine Frage, auf die es aus Sicht von Annalena Baerbock nur eine Antwort geben kann. Mehr Geld für die Verteidigung. Die Außenministerin verspricht, dass Deutschland auf Dauer 2% der Wirtschaftsleistung dafür ausgibt. Ein NATO-Ziel, das die Bundesrepublik zumindest in diesem Jahr erreicht. Baerbock zählt auf, wofür die Mittel gebraucht werden. Für eine neue Brigade in Litauen zum Beispiel. Dort trägt die Bundeswehr zum Schutz der NATO-Ostgrenze bei. Oder für die Unterstützung der Ukraine, was manche in der Opposition kritisch sehen.
Und ja, Kollegen von der AfD, das kostet Geld. Das ist kein Geheimnis, das gehört zur Ehrlichkeit dazu.
Aber der Schaden wäre aus Sicht der Außenministerin viel größer, wenn Deutschland der Ukraine nicht helfen würde. Denn davon ist die Grünen-Politikerin überzeugt. Putin würde nach einem Sieg über die Ukraine nicht dort Halt machen. Mit Blick auf den aktuellen Haushaltsstreit in Berlin stellt Baerbock fest, die Zeitenwende sei kein Strohfeuer. Eine erste Zeitenwende nennt Marie-Agnes Strack-Zimmermann den NATO-Beitritt Deutschlands im Jahr 1955.
Es wurde nämlich das Land Mitglied im Bündnis, vor dem man sich ursprünglich schützen wollte.
Nach Ansicht der FDP-Politikerin keine Selbstverständlichkeit angesichts der deutschen Geschichte. Strack-Zimmermann wechselt ins Europäische Parlament. Für sie ist es voraussichtlich der letzte Auftritt im Bundestag. Den nutzt die Abgeordnete, um deutlich zu machen, was aus ihrer Sicht in diesen Tagen auf dem Spiel steht.
Es geht um Demokratie. Es geht um Menschenwürde. Es geht um unser westliches Wertebündnis, um die Zukunft der NATO. Es geht um die Ukraine.
Die NATO als Wertebündnis, das sehen im Bundestag nicht alle so. Die Allianz sei kein Bollwerk von Demokratien gegen Autokratien, sagt Alexander Gauland von der AfD. Für ihn ist die NATO vor allem
ein Versicherungsschutz für Deutschland. Und dafür ist sie auch sehr gut. Eine ideologische Speerspitze im Kampf gegen Russland sollte sie nicht sein, wenn wir in einer friedlichen Welt leben wollen.
Ganz ähnlich Sevim Dadelin vom Bündnis Sarah Wagenknecht. Sie sieht in der NATO eine Gefahr für den Frieden. Und so zeigt diese Debatte, die breite Mehrheit im Bundestag steht hinter dem westlichen Bündnis. Aber erste Risse sind erkennbar.
Es ist 1:15. Jetzt weitere Meldungen von Peter Weizmann.
Die EU-Kommission verhängt vorläufige Strafzölle auf E-Autos aus China. Wie aus dem EU-Amtsblatt hervorgeht, gelten sie schon ab morgen. Je nach Hersteller liegen die Aufschläge zwischen 17,4 und 37,6%. Zusätzlich zu den bereits geltenden 10% Einfuhrzoll. Eine endgültige Entscheidung soll bis Anfang November fallen. Bis dahin soll noch mit China verhandelt werden. Die EU wirft China vor, mit massiven staatlichen Subventionen für heimische Autobauer die Preise zu drücken und damit den Wettbewerb zu verzerren. Der ehemalige Bundesgesundheitsminister Spahn muss sich heute im Gesundheitsausschuss des Bundestages den Fragen der Abgeordneten stellen. Dabei geht es um eine Großbestellung von Corona-Schutzmasken, die für die aktuelle Bundesregierung im Nachhinein teuer werden könnte. In der Corona-Krise hatte Spahns Ministerium mit zahlreichen Herstellern für Festpreise Maskenlieferungen abgemacht. Später aber vielen Lieferanten die Bezahlung verweigert, wegen verspäteter oder mangelhafter Ware. Aktuell laufen laut Gesundheitsministerium vor Gerichten rund 100 Klagen mit einem Streitwert von insgesamt 2,3 Milliarden Euro. Der Bundestag befasst sich ab heute in einem Untersuchungsausschuss mit dem deutschen Atomausstieg. Mehr als ein Jahr nach dem Abschalten der letzten drei Atomkraftwerke werden die Vorgänge rund um die Entscheidungen geprüft. CDU/CSU werfen Bundesumweltministerin Lemke und Wirtschaftsminister Habeck, beide Grüne, vor, den Weiterbetrieb von Atomkraftwerken nicht ergebnisoffen geprüft zu haben. Der U-Ausschuss beginnt heute Abend mit einer öffentlichen Sitzung mit Bundestagspräsidentin Baas. Die Integration von Geflüchteten in Deutschland läuft offenbar besser als angenommen. Das geht aus einem neuen Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, hervor. Sie lobt die Investitionen in den vergangenen zwei Jahrzehnten. Die Lebensbedingungen der Zuwanderer seien verglichen mit anderen Industrieländern gut. Überdurchschnittlich viele finden laut dem Bericht Arbeit. Fast 2/3 von ihnen sprechen nach 5 Jahren gut Deutsch. Probleme haben allerdings Schülerinnen und Schüler, die als Kinder nach Deutschland gekommen sind. Sie kommen in der Schule weniger gut zurecht als in Deutschland geborene Kinder von Zuwanderern. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken hat ein förmliches Ermittlungsverfahren gegen den Neunkircher Oberbürgermeister Jörg Aumann eingeleitet. Wie die Behörde dem SR mitteilt, besteht gegen den SPD-Politiker der Anfangsverdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Die Frage einer eingeschränkten Schuldfähigkeit Aumanns soll geprüft werden. Aumann hatte am Freitag mutmaßlich wegen eines zu niedrigen Zuckerwerts mit seinem Wagen ein anderes Auto gerammt und hohen Blechschaden angerichtet. Zudem soll er gegen Polizeibeamte übergriffig geworden sein. Die Staatsanwaltschaft bestätigte Angaben von Aumann, wonach er keinen Alkohol getrunken hatte. Auch der zu niedrige Blutzuckerwert sei zutreffend.
Die Digitalisierung verändert alle Branchen, natürlich auch das Handwerk. 3D-Druck ist eines der Verfahren, die auch dort in Zukunft immer häufiger benutzt werden dürften. Um die saarländischen Betriebe dafür fit zu machen, hat die Handwerkskammer jetzt ein 3D-Druck-Kompetenzzentrum vorgestellt. SR-Reporter Peter Sauer war dabei.
Blickfang der rund 100 Besucher war der Food-Drucker, der Schokoladenteile herstellt. Damit sind ganz filigrane Schokokreationen möglich. Im Gegensatz zum Fräsen oder Schleifen wird beim 3D-Druck kein Material abgetragen, sondern aufgetragen. In der Industrie wird das Verfahren schon häufiger verwendet, im Handwerk kaum, zumindest bisher, erläutert Alexander Petto, der Innovationsbeauftragte der HWK des Saarlandes.
Der 3D-Druck ist ein weiteres Werkzeug im großen Werkzeugkasten. Das ist keine eierlegende Wollmilchsau, sondern so wie Sie einen Schraubendreher nutzen, um eine Schraube ein- und auszudrehen, wird der 3D-Druck ein zusätzliches Werkzeug sein. Und alle Gewerke werden das anwenden. Das heißt, es wird eine große Rolle spielen. Aber es ist auch nicht so, dass das traditionelle Handwerk verdrängen wird und morgen alles im 3D-Druck hergestellt wird.
Die Nachfrage bei der Vorstellung des Kompetenzzentrums für 3D-Druck war groß. Rund 20 Drucker und Scanner hat die HWK angeschafft. Knapp 300.000 Euro haben die gekostet. Der Großteil wurde vom Staat subventioniert. Ein Ziel der Veranstaltung: bei den Betrieben Berührungsängste abbauen und Neugierde wecken. Bei Maximilian Eisenbart von der Küchenmontage Eisenbart in Saarlouis ist das gelungen.
Wir haben schon daheim einen 3D-Drucker gehabt, aber eigentlich nie benutzt. Und deswegen ist es eigentlich ziemlich gut gewesen, mal so eine Veranstaltung mitgekriegt zu haben und zu sehen, was man alles eigentlich machen kann. Weil man hat immer nur gewusst, oh, man kann so Teile machen, aber genau was wusste man nie und es ist eigentlich dafür ziemlich interessant gewesen.
Großer Vorteil des 3D-Drucks: Einzelteile und Sonderanfertigungen können auch in kleinen Mengen vergleichsweise günstig hergestellt werden. Vor allem im Bereich der Ersatzteile sieht Ralf Jakob vom Kfz-Betrieb K-Genau aus Schwalbach ein interessantes Anwendungsfeld.
Gerade im Kunststoffbereich ist es schwierig, auch Kleinigkeiten noch über den Ersatzteilmarkt zu bekommen. Und da könnte ich mir lebhaft vorstellen, dass die Selbstproduzierung von Steckergehäusen oder Steckverbindern oder vielleicht von Spiegelkäppchen, Außenteilen hier eine kleine Lösung bieten kann.
Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig. Es gibt Kunststoff, Pulver und Harzdrucker, abhängig vom Verwendungszweck. Es geht aber primär nicht um die Maschinen, sondern darum, den Mitarbeitenden den Umgang damit zu vermitteln. Um die Handwerker fit für das neue digitale Werkzeug zu machen, bietet die HWK Aus- und Weiterbildungsprogramme im Kompetenzzentrum an, erklärt Alexander Petto.
Deswegen haben wir diese zwei 3D-Druckkurse, die übrigens deutschlandweit in dieser Form einzigartig sind. Außerhalb universitärer Ausbildung gibt es diese Fachkraftkurs bzw. diesen Berufsspezialistenkurs nur hier in Saarbrücken.
Beide Kurse dauern circa ein halbes Jahr. Schon bald könnten 3D-Drucker also auch im saarländischen Handwerk vermehrt zum Einsatz kommen.
Wenn am Samstag um 21 Uhr die Türkei gegen die Niederlande bei der Fußball-EM der Männer antritt, will im Berliner Olympiastadion überraschend auch der türkische Präsident Erdogan auf der Tribüne sitzen. Er hat seinen Terminplan spontan umgeworfen, heißt es, ausdrücklich wegen der Debatte über den sogenannten Wolfsgruß. Dieses Symbol der rechtsextremen Grauen Wölfe hatte ja der türkische Nationalspieler Merih Demiral nach seinem 2:0 gegen Österreich im Achtelfinale demonstrativ gezeigt. Die UEFA prüft, ob sie das sanktioniert. Und die Debatte über die Geste läuft nach wie vor längst auch in der Politik, wie Efi Seibert schildert.
Die aktuellen Spieler, die sich mit dem Wolfsgruß beschäftigen, sind keine Fußballer mehr, sondern Ministerinnen, Botschafter und Parteien. Den Anfang hat die deutsche Innenministerin gemacht. Sie sagte, diese Symbole türkischer Rechtsextremisten haben in unseren Stadien nichts zu suchen. Die EM als Plattform für Rassismus zu nutzen, ist völlig inakzeptabel. Darauf hat die Türkei prompt reagiert und gleich mal den deutschen Botschafter einbestellt. Das Außenministerium in Ankara antwortete damit der deutschen Innenministerin und beschrieb diese Reaktion von Faeser als fremdenfeindlich. Jetzt, nachdem der deutsche Botschafter einbestellt worden ist, liegt der Ball wieder in Berlin. Und das Auswärtige Amt hat ebenso reagiert und wiederum den türkischen Botschafter offiziell einbestellt. Der war heute Morgen auch da. Genaueres wollte das Auswärtige Amt zu diesem Gespräch nicht sagen. Die Partei Die Linke und das Bündnis Sarah Wagenknecht fordern, die Grauen Wölfe, deren Symbol der Wolfsgruß ist, jetzt endlich zu verbieten. Und der grüne Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, der schrieb, die Botschaft des Wolfsgrußes sei rechtsextrem, stehe für Terror und Faschismus. Dieses Handzeichen solle verboten werden.
Die Diskussion über den Wolfsgruß und die grauen Wollwölfe läuft, ähnlich wie die Debatte über eine technische Errungenschaft, die den Fußball eigentlich fairer machen sollte. Der VAR, der Videoassistent, mit dessen Hilfe der Schiedsrichter kritische Szenen prüft. Zum Beispiel, ob jemand im Abseits stand. Wie zum Beispiel im Achtelfinalspiel Deutschland gegen Dänemark. Da hat in der 48. Minute ein Däne ins deutsche Tor getroffen. Der Jubel war groß, Sensation, die Dänen führen. Und dann das Signal, der Videoschiedsrichter greift ein. Der Torschütze stand minimalst im Abseits, hauchdünn, aber eben im Abseits. Gut für Deutschland, eine Riesenenttäuschung für die Dänen. Ist dieser VAR wirklich fair? Ja, findet Fußballreporter Mats Nicholson.
Der VAR macht auch diese EM besser, weil der Nutzen überwiegt. Historische Fehlentscheidungen sind ausgeschlossen. Beispiel die Hand Gottes von Maradona. Ich verstehe die Enttäuschung der Dänen. Ihr Spieler Delaney stand einen lächerlichen Zentimeter zu dicht am deutschen Tor. Aber er stand halt im Abseits. Ein bisschen Abseits gibt es nicht. Mit moderner Technik konnte die Szene schnell aufgelöst werden. Zudem gibt es in diesen EM-Tagen endlich eine klare Linie beim strafbaren Handspiel. Vergleichbare Szenen wurden gleich bewertet. Die besten Schiedsrichter Europas brauchen zu oft Hilfe, aber die Eingriffe sind richtig. Die Rufe nach Abschaffung des VAR verstehe ich eh nicht. Jeder Fan im Stadion hat ein Smartphone. Die Trainer sitzen mit iPads auf der Bank. Und der Schiedsrichter soll der einzige Dumme sein, der entscheidende Szenen nicht angucken darf? Das ist doch nicht zeitgemäß.
Findet Mats Nicholson. Ganz anders, etwas emotionaler, sieht es sein Reporterkollege Felix Gerhardt. Er sorgt sich um den Geist des Fußballs.
Dänemarks Delaney steht im Abseits mit dem großen C. Belgiens Openda bekommt den Ball an die Fingerspitzen und wir erkennen das nur durch die vom Chip im Ball erstellte Fieberkurve. Und das soll den Fußball besser machen? No way. Das sind meinetwegen regelkonforme Entscheidungen, die aber gegen den Geist des Fußballs sind. Ist der Sinn der Abseitsregel, dass wir mit halbautomatischer Technik millimetergenaue Entscheidungen treffen? Oder geht es darum, dass der Stürmer nicht einen halben Meter Vorsprung zum Tor hat? Und da haben wir über das Stadionerlebnis noch gar nicht gesprochen. Zwar wird angezeigt, was gecheckt wird, ohne die Bilder tappt der Zuschauer trotzdem im Dunkeln. Stattdessen jubeln wir bei Toren nur noch mit angezogener Handbremse. Diese eruptiven Sekunden des Torjubels, diese Augenblicke der Ekstase, ich habe sie mir mittlerweile abgewöhnt. Und genauso ist der Videobeweis zum Abgewöhnen.
Dauerbrenner VAR, auch unter Fußballreportern umstritten. Zum Wetter im Saarland. Ab dem Mittag jetzt lockert es mehr und mehr auf, aber auch weiterhin kann es ab und zu Schauer geben, am Abend dann aber weitgehend trocken. Die Höchsttemperaturen heute 18 Grad in Schwarzerden und 22 Grad in Buß. Morgen soll es trocken bleiben, auch die Sonne kommt mal wieder raus, nur selten ist es dann wolkig und es wird wieder ein Stückchen wärmer, bis 24 Grad morgen. Am Samstag aber wieder teils kräftige Schauer, vereinzelt auch Gewitter, gegen Abend auch mal sonnig bei bis 23 Grad. Das war die SR-Info, Bilanz am Mittag. Falls Sie unsere Sendung nachhören möchten, können Sie das gleich auf sr2.de tun, in unserem Podcast oder in der brandneuen SR2-App. Mein Name ist Katrin Aue, ich wünsche einen sehr schönen Nachmittag. Tschüss.
SR-Info. Auslandspresseschau.
In Großbritannien wird heute ein neues Parlament gewählt. Dabei kommt es voraussichtlich zu einem Regierungswechsel. Laut Umfragen gilt ein Sieg der Labour-Partei als sicher. Dazu schreibt die Times aus Großbritannien: Change ist ein eingängiges Schlagwort, aber tatsächliche Veränderungen in Form von Produktivitätssteigerungen, der Reform des Gesundheitswesens und der Modernisierung der Infrastruktur werden eine enorme Herausforderung darstellen. Diese Zeitung möchte, dass die nächste Regierung erfolgreich ist. Und sie wird nicht mit Lob sparen, wenn dies der Fall sein sollte. Aber Labour muss sich das Vertrauen des britischen Volkes erst noch verdienen. Für das Tageblatt aus Luxemburg dürfte Keir Starmer der richtige Kandidat der Labour-Partei sein. Starmer wird zwar häufig als farbloser Politiker beschrieben, aber er dürfte der richtige Labour-Kandidat zum richtigen Zeitpunkt sein, nachdem seine Partei in den vergangenen 30 Jahren einen grundlegenden Wandel vollzog. Er profitiert nicht nur von der Krise der Tories und der Gespaltenheit des rechten Lagers, sondern auch von der Schwäche der Liberaldemokraten und Grünen. Dank des Mehrheitswahlrechts dürfte Labour eine absolute Mehrheit einfahren. Zu einem anderen Thema. Die Diskussionen um den möglichen Rückzug von US-Präsident Biden aus dem Wahlkampf reißen nicht ab. Nach dem schwachen Auftritt im TV-Duell mit Herausforderer Trump mehren sich die Stimmen auch aus der eigenen Partei, er möge nicht erneut zu einer Kandidatur antreten. La Stampa aus Italien ist davon überzeugt, Biden solle darauf verzichten. Die Tragödie von Biden besteht darin, dass nur er allein den Schritt zurück machen kann, den er nicht machen will, den die Umstände aber diktieren. Wenn er das nicht tut, wird er das Präsidentschaftsrennen in ein langes Warten auf ein Ergebnis verwandeln, das von vornherein festzustehen scheint. Natürlich haben immer die Wähler das letzte Wort, aber kein politischer Führer, weder in Amerika noch anderswo, kann daran denken, Wahlen zu gewinnen, wenn er nicht den Enthusiasmus seiner Partei und den Kredit der Medien und das Geld der Spender hat. Werdensgang aus Norwegen stellt sich die Frage, ob US-Präsident Biden sich freiwillig zurückziehen wird oder ob er den Sturm überstehen wird. Und zwar ganz im Sinne der Geschichte, die er immer über sich selbst erzählt hat, dass der gute alte Joe nach jedem Schlag, den ihm das Leben versetzt hat, wieder aufsteht. Biden kann sich theoretisch zurückziehen und Delegierte und Spender bitten, den Kandidaten zu unterstützen, auf den er verweist. Würde die Partei dem zustimmen? Für sie ist es ein Dilemma aus der Hölle. Entweder mit einem stark geschwächten Präsidenten in die Wahl zu gehen, der sie mit großer Wahrscheinlichkeit verliert, oder zu versuchen, in Rekordzeit einen neuen Kandidaten aufzubauen, der die Wahl mit großer Wahrscheinlichkeit verliert. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Michael Hafke.